Als letztens eines unserer Kinder wütend wurde, ist mir aufgefallen, was sich alles verändert hat. Zum einen spült mich das schon lange nicht mehr weg, wenn eins unserer Kinder wütend wird. Aber es ist noch viel mehr. Ich habe gemerkt, dass die Wut meines Kindes mir sogar einen Schlüssel gibt, um den Kontakt zwischen uns zu stärken, um die Beziehung zu stärken, um ja, da in Verbindung mit meinem Kind zu gehen. Das ist doch großartig, oder? Das ist eine Reise, die ich gemacht habe, die ich auch mit euch hier, mit dir hier gemacht habe teilweise. Ach ja, ich habe auch gemerkt, dass mich die Wut meiner Frau nicht mehr wegspült. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn dich die Sache mit der Wut deines Kindes interessiert, dann habe ich gleich noch was für dich. Aber erstmal zum Gast der heutigen Folge.
Auch das Thema mit der Angst, die kann halt, wenn man keinen guten Umgang mit ihr lernt, dann kann die immer größer werden und kann sich ja auch generalisieren. Es gibt nicht umsonst dieses Krankheitsbild, generalisierte Angststörungen. Wenn ich eben nicht grundlegend lerne, gut damit umzugehen, dann kann sie an vielen Stellen auftauchen und sich festsetzen, weil ich keine Methode habe im Grunde. Und wenn ich Strategien habe und mich immer wieder Angst stelle und merke, ich kann das ja ganz gut oder selbst wenn was Schlimmes passiert, kann ich es irgendwie regeln, dann kann diese Alarmbereitschaft im Gehirn wieder ein bisschen kleiner werden.
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ende und ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind zu stärken. Wie mache ich das? Einmal in Einzelsitzungen hier in der Praxis, in Köln oder auch online. Zum anderen arbeite ich total gern in Gruppen. Und online ist da so ein Geschenk. Ja, ich bin nach Jahren jetzt immer noch fasziniert und überrascht, welche Veränderungen sich teilweise da zeigen. Deswegen gibt es dieses Jahr von mir auch wieder mehr Online-Angebote, also im Sinne von Kursen und Programmen. Ich bin da wirklich so, ich fühle mich so wie so ein Krokus gerade hier, der sein Köpfchen aus der Erde steckt. Also diese Frühlingsenergie, die habe ich auch echt gebraucht. Und jetzt bin ich bereit dafür, so einige neue Dinge anzubieten. Es gibt auch nicht alte Hüte, aber Klassiker, die wieder kommen, wie zum Beispiel mein 12-Wochen-Programm Wut mach's gut. Da zeige ich dir, wie du die Wutanfälle deines Kindes entspannt begleiten kannst. Das wird wahrscheinlich so Mitte, Ende April starten. Wenn dir eher so nach kleinen Inputs der Sinn steht, dann gibt es die Meisterklassen. Da gibt es auch im März einige, die sich um das Thema Wut im weitesten Sinne drehen. Schau auf meine Seite christopher-end.de, da findest du alle Informationen dazu. Da findest du auch unser Seminar im Juli hier in Köln. Wenn du mich mal live sehen möchtest, das mache ich mit der lieben meiner lieben Kollegin Anando Würzburger zusammen. Da geht es um Wut und Angst von Kindern begleiten. So, und mit Angst habe ich überhaupt die Überleitung zum Thema dieser Folge und zum Gast der heutigen Folge, Inke Hummel. Ich glaube, ich muss zu Inke nicht mehr viel sagen, oder? Ich bin einfach immer überwältigt, wenn ich mir ansehe, wie schnell sie sich in die Herzen der Menschen geschrieben hat mit ihren vielen, vielen Büchern. Ja, und wenn ich sage, sie schreibt unglaublich viel, dann ist das einfach nur die Wahrheit. Jetzt im Februar sind allein 3 Bücher von ihr rausgekommen. Unfassbar. Einmal ein Elternratgeber, Deine Angst, meine Angst. Und dann 2 Vorlesebücher, ebenfalls bei Humboldt, Ups, ich habe Angst und Ups, ich komme in die Schule. Mit diesen beiden Büchern hast du die Möglichkeit, ganz konkret mit deinem Kind auch zu arbeiten. Aber hören wir doch selbst, was die Autorin dazu zu sagen hat. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Oh, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Denk gerade nochmal zurück an das erste Mal, als wir uns getroffen haben bei Nora vor vielen Jahren.
Da habe ich gestern auch dran gedacht, lustigerweise.
Und ich mich gerade gefragt habe, welche Emotion hattest du? Also wir haben nur kurz gesprochen. Welche Emotion hast du damals gehabt? War da auch Angst dabei? Weil wir haben kurz gesprochen und dann hast du irgendwas, ich habe irgendwie nur, glaube ich, gesagt, du schreibst ein Buch, ne? Oder?
Genau. Ja. Da durfte ich noch nicht drüber reden, worum es ging. Es war das Pubertätsbuch.
Ja.
Du hattest gesagt, wenn es soweit ist, dann könnte ich auf jeden Fall mal in den Podcast kommen.
Genau, das war wirklich total spontane von mir, ja. Total spontan, weil ich hatte auch ja gar keinen Kontakt mit dir. Ich kannte dich nicht, also ich weiß nicht, ob wir uns über Insta oder damals Twitter noch kannten.
Noch nicht, nee,
Aber es war wirklich so, ich saß in dieser Runde mit Nora und den Followerschaft und habe mich auch den ganzen Abend mit jemand anders unterhalten und dann war das beim Rausgehen, so eine sehr spontane Reaktion von mir. Und ich habe dann gedacht, ach, was war denn für Emotionen bei dir vielleicht da in dem Moment? Als ich erinnere.
Ich überlege gerade. Also das Erste, was kommt, wenn ich mich erinnere, ist tatsächlich, dass ich eine Art Vorfreude hatte, aber auch eine Aufregung, weil ich ja tatsächlich eher ein schüchterner Typ bin so. Und meine ersten Interviews zum Pubertätsbuch, weiß ich noch, das war alles ganz fürchterlich. Also in den Rückmeldungen nicht, die Leute fanden es okay, ne? Zumindest was sie mir gesagt haben. Mhm. Aber ich war so aufgeregt und fand alles ganz schrecklich, was ich gesagt habe und so. Das kann ich jetzt vom Podcast von dir gar nicht mehr erinnern. Mhm. Also ne, da habe ich dir auch schon öfter gesagt, hier kommen immer andere Fragen als anderswo kommen und irgendwie ist es ein warmes Setting so. Aber die ersten Interviews, die ich damals irgendwie Zeitungsjournalisten oder so gegeben habe, das war alles aufregend. Genau, aber Angst, ja, so ein bisschen halt, ne? So ein Lampenfieber wahrscheinlich.
Stimmt, Lampenfieber ist ja auch eine Form von Angst, ja.
Ja.
Ist das was Gutes oder was Schlechtes, Angst? Ein gutes oder schlechtes Gefühl? Um ein bisschen provokativ zu sein.
Genau, also in meiner Arbeit mit Eltern und Kindern, die Angst haben, ist ein ganz wichtiger Satz. Die Angst darf deine Begleiterin sein, aber nicht deine Bestimmerin. Und das zeigt so ein bisschen, ne, dass sie was Gutes hat und auch was Schlechtes. Gut ist natürlich, dass sie uns wachsam macht, dass wir aufpassen, dass wir vorsichtig sind, dass wir ein bisschen überlegter sind, was wir so tun. Aber wenn sie zu groß wird oder wenn wir sie zu groß werden lassen, dann kann sie uns natürlich hemmen, weil wir dann Angstauslöser vermeiden und nicht mehr das tun, was wir eigentlich tun wollen, sondern das tun, was die Angst uns fühlen lässt.
Was lässt uns die Angst fühlen?
Ich glaube, das wichtigste Gefühl ist Ohnmacht. Na, die Angst ist so groß und macht so Panikreaktion, wenn sie zu groß wird. Und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Wir sind ganz klein und alles ist ganz schlimm und wir können nicht das machen, was wir eigentlich vorhatten, weil ganz schlimme Dinge passieren könnten. Na, wir sind bedroht und passiv, so würde ich es beschreiben. Deswegen ist Ohnmacht da so ein wichtiges Wort.
Und was wäre dann die gute Seite der Angst? Also wenn, du hast ja schon gesagt, das macht uns, weist auf Gefahren hin, ne?
Genau. Also ja, das Gute ist, dass sie uns ja zeigt, dass wir sind nicht gut aufgestellt gerade in dieser Situation. Wir müssen in eine Aktivität kommen. Wir müssen uns um unseren Körper und unseren Kopf kümmern, damit wir diese Schwelle überschreiten können. Wir müssen gut überlegen, ob das, was wir machen wollen, sicher ist. Ob wir vielleicht uns besser vorbereiten müssen für die Situation. Ne? Also da steckt ganz viel Gutes drin, was uns in eine Aktivität kommen lassen kann, damit wir entscheiden können, das mache ich wirklich nicht. Also Angst ist ja manchmal dann auch gerechtfertigt. Ich kletter jetzt nicht über diese Absperrung in den Tigerkäfig. aber an anderer Stelle, ne, ich möchte unbedingt diesen Job haben und dafür muss ich, weiß ich nicht, ein Assessment Center bestehen oder so. Ja. Dann ist natürlich gut, wenn ich mir genau überlege, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen, wenn ich da hingehe, dass ich eben nur noch ein bisschen Lampenfieber habe, aber nicht die Angst zu versagen und deshalb gar nicht mehr hingehe.
Naja, also ich kenne das, diese lähmende Teil, dieser Ohnmachtsanteil, auch gut, was du gerade gesprochen hast, habe ich mich erinnert, wie das war früher. Also ich hatte so eine ungute, in der Schule, Kombination aus, ich mache nichts und dann kriege ich so eine lähmende Angst, dass ich das Wenige, was ich weiß, auch an dem Tag dann völlig vergesse. Ne? Und vielleicht war das vorher aber auch schon eine Lähmung. Also zumindest hatte was, dass dieses vor den Hausaufgaben sitzen und damit nicht zurechtzukommen oder mit diesen Übungssachen, hatte was Lähmendes, auch was von Ohnmacht. Also
es hat ja viel mit Bewältigung zu tun. Kann ich das?
Richtig.
Ne? Was heißt das, wenn ich es nicht kann?
Genau. Ne?
Ja.
Und dann baute sich das immer mehr auf, dass ich dann richtig schlimm wurde, war es dann kurz davor, der Abend davor oder auch dann in der Prüfung, ne, dass das dann einfach so überwältigend war.
Genau, ja, das ist so auch das Thema mit der Angst. Die kann halt, wenn man keinen guten Umgang mit ihr lernt, dann kann die immer größer werden und kann sich ja auch generalisieren. Es gibt nicht umsonst dieses Krankheitsbild, generalisierte Angststörungen. Wenn ich eben nicht grundlegend lerne, gut damit umzugehen, dann kann sie an vielen Stellen auftauchen und sich festsetzen, weil ich keine Methode habe im Grunde. Und dann wird diese Angst im Gehirn auch quasi ja immer alarmierender. Und wenn ich Strategien habe und mich immer wieder Angst stelle und merke, ich kann das ja ganz gut. Oder selbst wenn was Schlimmes passiert, kann ich es irgendwie regeln. Dann kann diese Alarmbereitschaft im Gehirn wieder ein bisschen kleiner werden.
Also wie wir damit umgehen, da kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen. Ja. Wie entsteht denn Angst? Also ist das jetzt was Angeborenes oder ist sie anerzogen oder eine Mischung, wie so häufig?
Beides. Genau. Also es ist natürlich erstmal was jeder in sich hat, weil es ja auch ein Schutzmechanismus ist, ne, dass man eben, weiß ich nicht, wenn die Schlange kommt, wegläuft, zur Seite springt oder sonst irgendwie was. Es gibt eben auch dabei ja ganz viele Urängste, nenne ich sie, ne, die viele Menschen vereinen vor Dunkelheit, vor Spinnen, vor Höhe, Tiefe, Wasser, solche Dinge, die einfach lebensgefährlich ja auch sind. Aber wie intensiv die Angst sich zeigt, man spricht da von Angstsensitivität, wie heftig das ist. Das ist unterschiedlich stark angeboren. Und wie sich Ängste so entwickeln, hat natürlich viel mit Erfahrungen zu tun. Also was passiert mir so? Habe ich schwierige Erlebnisse oder nicht? Wie sind meine Vorbilder? Wie gehen meine Eltern damit um? Sind die auch sehr ängstlich und ich gucke mir das ab oder haben die ein ganz gutes Umgehen damit und ich gucke mir das ab? Das spielt alles damit rein. Aber es ist, wie heftig sich das zeigt erstmal, gerade so Fremdelphase oder so, ne, sind ja so die ersten Ängste, das hat viel mit dem Wesen zu tun.
Ja, ich habe, damals für mich war das sehr aufschlussreich, als ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, welches Volk das war von den Ureinwohner Nordamerikas, ich weiß nicht, ob die Navajos das waren, auf jeden Fall war das so ein Pueblo-Volk, die also in diesen Felswänden, die ihre Behausung hatten, in so Höhlen, und die mussten dann die steile Felswand, ne, 90 Grad Felswand, hochklettern. Und die haben einfach keine Höhenangst. Ne, so. Und das komplette Volk nicht. Die haben dann auch im Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die diese, vor allem wurden die eingesetzt, um diese Wolkenkratzer zu bauen. In Amerika, weil die waren einfach schwindelfrei. Ne? Die sitzen dann auch, kennt ihr diese Bilder, sitzen die so auf so einem Stahlträger, der so in der Luft 50 oder 100 Meter schwebt und essen da. Ne? Ich denke mir immer, um Gottes Willen.
Ja, da wäre ich verloren.
Und das war aber für mich so ein Hinweis und dann habe ich angefangen, auch meine Höhenangst damals so ein bisschen zu bearbeiten, weil ich dann dachte, ah, okay, wenn es nicht angelernt, also angeboren ist, dann kann ich es ein bisschen vielleicht auch verändern. Ne? Was sollten Eltern sein lassen, wenn sie ihr Kind eigentlich stärken wollen, also so in dem Bereich der Erziehung?
Also zum einen natürlich immer alles zu lösen für das Kind, ne? Quasi alles, was beängstigend ist, aus dem Weg zu räumen. Dann lerne ich ja keinen Umgang damit. Das ist genauso, wenn ich, weiß ich nicht, Fernsehen und Schokolade verbiete, lerne ich auch keinen Umgang damit, ne? Sondern wirklich immer zu gucken mit dem Kind gemeinsam, was brauchst du, um das zu schaffen? Und da ist natürlich jede Emotion erstmal, braucht erstmal eine Begleitung durch eine Bezugsperson, bis ich das gelernt habe. Aber Angst ist das Gefühl, was am längsten bei den meisten Kindern auch Begleitung braucht, bis sie selbstständig damit umgehen können. Ne? Das heißt, ganz viel begleiten und helfen, aber nicht übernehmen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich der, dass man, wie bei so vielen Themen, wenn die Kinder erstmal da sind, drauf schaut, wie gehe ich denn damit um? Ne? Wie ist denn mein Vorbildcharakter? Oder muss ich da auch was dran tun? Wie es bei Wut zum Beispiel ja auch gut sein kann. Ne?
Wie unterscheide ich dann, ob das meine Angst ist oder die meines Kindes? Also du schreibst ja auch in deinem Buch, dass das eigentlich wichtig ist, diese feinfühlige Erkennen von Gefühlen des Kindes. Auf der anderen Seite, wenn ich sehr feinfühlig bin, mich sehr den anderen dann auch mehr ins Mitgefühl, Mitleiden fast schon, dann geht es ja auch ein bisschen ins Überbehütende, wenn ich jede Angst, wie du sagst, meines Kind wahrnehme und es vor Herausforderungen schütze. Also wenn ich eher vorsichtig unterwegs bin, ne? Wie finde ich da den richtigen Weg? Auch vielleicht, wenn ich jetzt noch vorsichtig und ängstlich bin und dann denke, und ne, du schreibst auch in deinem Buch, jetzt durch diese Information auch noch die Angst habe, mein Kind zu. Ne, das ist ja dann.
Genau. Dann ist ein wichtiger Punkt, der eben im, den grundsätzlichen Umgang mit Angst betrifft. Sich wirklich sehr pragmatisch anzugucken, wovor habe ich eigentlich Angst? Was könnte denn passieren? Ist das überhaupt realistisch, dass das passiert? Und wenn das passiert, welche Möglichkeiten hätte ich, damit umzugehen? Also, dass man sich wirklich damit befasst und hinguckt, na, ist das meine Angst oder beispielsweise Einschulung? Ist das meine Erinnerung an meine Schulzeit, die mir da Ängste macht? Oder gibt es wirklich einen Grund, dass ich, weil mein Kind eine Besonderheit mitbringt, weil ich irgendwas Schlimmes gehört habe über die Schule oder so, dass ich jetzt diese Angst habe und mein Kind die auch mitbringt, also dass man das sehr differenziert und das geht eigentlich nur, indem man mal es auf den Tisch packt und sehr pragmatisch von oben drauf schaut, was spielt da alles rein, wie man das bei allen Gefühlen machen sollte. Bei Wut ist ja genauso, ne? Es ist ja auch nicht immer, weil mein Kind mir ein freches Wort gesagt hat, dass meine Wut so groß wird, sondern es kann ja was ganz anderes dahinter stecken.
Wie differenziere ich das dann, wenn ich jetzt merke, ja, okay, ich habe da irgendwie eine doofe Erfahrung in der Schule gemacht und mein Kind hat auch seine Eigenheiten und wir wissen ja, wie das Schulsystem ist jetzt.
Genau. Ja, jetzt, indem man dann eben...
Bedürfnisorientierung steht jetzt anscheinend nicht auf dem Lehrplan für Lehrer, ne? Also das ist nicht was die in der Ausbildung in der Regel mitbekommen.
Nee, das stimmt. Da ist es immer wichtig, finde ich, und da weise ich auch in den Beratungen und auch im Buch darauf hin, erstmal aufs Hier und Jetzt zu gucken. Ne, was haben wir hier und jetzt für ein Problem? Und das müssen wir angehen. Hat mein Kind jetzt gerade Sorge vor dem ersten Schultag oder nicht? Und dann müssen wir ja erstmal gucken, wie sind denn die Lehrer? Wie ist denn die Klassensituation? Gibt es überhaupt ein Thema, über das wir dann reden müssen oder nicht? Und dann muss man es Stück für Stück angucken. Ne? Muss ich wirklich Angst haben, weil da dieser strenge Lehrer ist, oder habe ich nicht auch was in der Hand, was ich dem entgegensetzen kann, wie ich mein Kind stärken kann oder so. Also, dass man wirklich peu à peu und zeitnah drauf guckt, was ist denn da eigentlich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Eltern, finde ich immer, die wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt, weil das ja so ein Klassiker ist, auch beispielsweise, wenn der Vierjährige, weiß ich nicht, noch sehr wild ist, dass man dann sagt, oh, habe ich schon Angst vor der Pubertät. Ist ja totaler Quatsch einfach, ne? Ja. Und trotzdem ist dieses Gefühl ja real. Aber man muss es einfach wieder einsortieren, dass es keinen Grund gibt, wenn der Vierjährige so wild ist, dass der in der Pubertät anstrengender wird als ein anderes Kind. Das gehört ja einfach nicht zusammen. Und das finde ich immer wichtig, dass man wirklich guckt, wo stehen wir denn gerade und was ist denn überhaupt Fakt, vor dem wir Angst haben müssen.
Wenn du sagst, auch das Zurücknehmen auf mich als Elternteil und ich merke, ah, ich habe da eigene Ängste, wie werde ich die denn los?
Also dazu noch ein wichtiger Gedanke. Deswegen finde ich es wichtig, wenn man mit den Kindern spricht, sehr offen zu sprechen und sehr offen zu fragen, ne? Und nicht zu fragen, hast du auch schon Angst vor den Hausaufgaben oder vor den ersten Noten oder so, ne? Und seine Themen da gleich so reinzubringen, sondern offener jetzt, ne? zu fragen. Genau. Ja, also da sind auch Anregungen im Buch drin, wie man das anders gestalten kann. Aber deine Frage war, ne, wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten um? Und da finde ich eben, ne, das, was ich gesagt habe, mir erstmal angucken, sind die realistisch, was könnte denn so passieren? Und dann in eine Aktivität kommen, mir zu überlegen, was kann ich denn tun, wenn ich dieses Gefühl habe? Wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich meinen Körper beruhigen? Wie kann ich vielleicht auch meine Konzentration, die nur auf die Angst geht, in den Körper rein, ein bisschen umlenken, den Fokus ein bisschen umlenken, dass ich wegkomme von diesem Angstgefühl, dass ich mir selber was Gutes tue durch Berührungen oder so.
Richtig, gerade für den, die, also
die sehen das nicht, ne?
Die Oberarme,
genau,
so,
nicht so selber.
Selbst umarmt, ne?
Ja, genau, ne? Also, dass man sich körperlich beruhigt und sich dann überlegt, kann ich mir ein paar Strategien mitnehmen, wie ich damit zurechtkommen könnte, wenn die Situation unangenehm wird. Wie komme ich da raus? Was kann ich dann machen? Wie kann ich das lösen? Dass ich wie so kleine Ideen in der Hosentasche habe, sodass ich mich traue, mich dem Angstlöser zu stellen. Ne? Was, wenn ich Angst vorm Hund habe, der ständig aus dem Nachbargrundstück kommt, was kann ich machen, welche Handhabe habe ich, damit ich mich traue, da vorbeizugehen und nicht immer einen 2 Kilometer Umweg laufe.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Was wären so, also du hast gesagt, ja, körperlich wäre der erste Schritt. Was mache ich, wenn ich so merke, dass der Arousal geht hoch, also die Energie steigt so, die Angst hat einfach eine sehr hohe Ladung gerade im Moment bei mir. Wie kann ich das körperlich, wie kann ich mich da körperlich regulieren?
Also ich finde verschiedene Strategien hilfreich. Eben dieses selber anfassen, was ja manchmal kann das ganz groß sein, also wirklich sich in den Arm nehmen oder einfach nur die Hände, dass es gar nicht so groß auffällt, dass andere Leute das so sehen. Ne? Dann, wenn ich spüre, wo die Angst sitzt, im Bauch, im Hals oder so, dass ich auch da für mich sorge, mich anfasse oder vielleicht merke, besonderes Schlucken, besonderes Atmen oder irgendwas, ne, tut mir gut an der Stelle, dass ich da einfach so ein bisschen, ja, wie als wäre eine Bezugsperson da, die sich um mich kümmert, ne, dürfen wir ja auch als Erwachsene noch fühlen. Dann finde ich auch immer gut, sich anders aufzustellen, also bewusst zu spüren, meine Füße stehen gut auf dem Boden, ich stehe hier stabil, ich bin nicht klein und zusammengeduckt oder so, ne, das macht ja auch erstmal ein ganz anderes Körpergefühl so für mich, ne? Wie stark ich bin und dass ich nicht ohnmächtig bin. Und dann so ein bisschen zu gucken, vielleicht brauche ich es auch, dass der Fokus weggeht von diesem, ne, die Angst sitzt in meinem Hals oder so, auf irgendwas nach außen, dass ich mich auf irgendwas anderes fokussiere, welche Geräusche sind da oder welche Rottöne sind da oder so ganz simple Dinge, dass ich so rauskomme und erstmal für mich gesorgt habe, bevor ich mich vielleicht dann noch kognitiv tiefer mit der Angst auseinandersetzen kann.
Also entweder Berührung, ne, hast du gesagt, auch da gerne an den Stellen, wo man spürt die Angst körperlich. Das dritte war, nach außen den Fokus zu nehmen. Was war dann das zweite?
Auch noch atmen oder atmen, ne, was einem so gut tut, und um das ganze System so runterzufahren.
Genau, was einem gut tut,
genau.
Ja, das finde ich auch mal wichtig zu erklären oder so einen Strauß an Möglichkeiten zu geben, weil meine Erfahrung ist, dass es nicht diese eine Technik gibt, sondern dass wir einfach, auch wenn unser Körperaufbau sehr gleich ist, aber trotzdem sehr unterschiedliche Schlüssel dazu sind, wie wir uns denn individuell beruhigen können. Und das ist immer hilfreich zu sagen, weil sonst hören die Leute so eine Technik. Es gibt ja auch so Gurus, die immer so eine ihre Technik. Und meiner Erfahrung nach ist das nicht so hilfreich, ne, weil das hilft dann beim Teil der Menschen und beim Teil der Menschen nicht. Und die denken dann, sie sind selbst schuld. Ne, so. Deswegen finde ich das super, wenn es da immer so eine Vielfalt gibt. Und du schreibst in deinem Buch vom sinnvollen Umgang mit Angst. Ja? Wodurch zeichnet sich das aus?
Genau, ich kläre so ein bisschen auf darüber, dass es ja ganz viele Umgänge mit Angst gibt und eben auch unsinnvolle. Und dann noch die Unterscheidung zwischen geplant und ungeplant, weil natürlich ein, weiß ich nicht, da rennt eine Maus durch mein Zimmer und ich renne nackt auf die Straße, ist erstmal ein Umgang, der vielleicht erstmal auch sinnvoll ist, weil ich bin erstmal weg von der Maus. Aber er war nicht geplant und am Ende ist es auch nicht ganz so sinnvoll, dass ich nichts anhabe oder so. Es war vielleicht ein bisschen zu heftig. Also ne, solche Unterschiede. Und geplant, aber auch nicht ganz sinnvoll, kann es zum Beispiel sein, sich immer abzulenken. Ne? Also wenn ich bei Angst dann immer irgendwas anderes tue, aber eigentlich nicht an der Angst arbeite, wird sich auch nichts ändern. Dann habe ich mir das zwar super überlegt vielleicht, aber es ist nicht sinnvoll. Und ein sinnvoller, geplanter Umgang ist eben wirklich das, was ich eben beschrieben habe, dass man sich genau anguckt, was macht mein Körper, was ist in meinem Kopf los, worin besteht die Angst überhaupt, wie realistisch ist die, damit ich Strategien habe, die mir tatsächlich helfen, auch langfristig, dass die Angst eben kleiner wird und ich immer besser selber entscheiden kann, was möchte ich denn machen in meinem Leben. Selbst wenn ich Angst habe vor großen Menschenmengen, habe ich aber total Lust, Schauspieler zu sein und auf der Bühne zu stehen. Ja, und dann komme ich irgendwann hoffentlich dahin, dass ich das leben kann, obwohl es diese Angst gibt.
Ja, ich finde da nochmal gut, dass du gesagt hast, man eben, also Ablenkung kann wertvoll sein, ne? Das kann in dem Moment helfen, um den Fokus zu verschieben und aus der Angst, der akuten Angst rauszukommen. Aber es sollte jetzt nicht das grundsätzliche Lösungsmuster werden für unseren Umgang mit Angst, ne? Sondern dann ist es ein Vermeiden, nämlich, sondern das ist nur der erste Schritt und dann kann ich es mir angucken und kann schauen, ne? Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, als ich gelesen habe, geplanter, nicht sinnvoller Umgang. Ja, das hört sich spannend an. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach, die Ängste zu erkennen, gerade bei Kindern. Und du schreibst im Buch dann über versteckte Angst. Wie kann sich die Angst denn verstecken und vor allem, wie können wir sie denn erkennen, wenn sie sich versteckt?
Das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil wir gucken ja an so vielen Stellen natürlich erstmal auf das sofort Sichtbare, das ist das Verhalten. Und es ist ja auch so, wenn ein Kind aggressiv wird, dann sind immer schnell so Tür- und Angeldiagnosen da, Gott, ADHS oder keine Ahnung, was da immer so gerne alles kommt. Ne? An der Stelle ist es ja schon immer wichtig, einfach dahinter zu gucken. Was ist der gute Grund, warum das Kind sich so verhält? Was ist im System alles los? Was hat es schon erlebt? Was hat es mitgebracht? Wie verhalten sich die Eltern? Wie ist das Umfeld? Wie sind die Belastungen? Und bei Angst ist es eben genauso, denn die kann sich verstecken hinter Wut, zum Beispiel hinter Aggression, also hinter diesem, ne, ich kämpfe, ich greife an, weil eigentlich ganz viel Angst da ist. Und diese Enthemmung und diese Vehemenz dann eine Art des Umgangs mit der Angst ist, der natürlich auch wieder nicht sinnvoll ist, aber erstmal für das Kind funktioniert. Ja. Wenn, weiß ich nicht, meine Eltern sagen, ich muss zum Schwimmunterricht, ich habe panische Angst vor diesem Wasser, kann ich natürlich anfangen zu spucken, zu treten und weiß ich nicht was. Und dann denkt man sich sonst was, was ist mit diesem renitenten, autonomen Kind los, aber eigentlich hat es nur Angst. Ja. Und andersrum kann es sich eben hinter Stille verstecken, also dass man immer stiller wird, immer vermeidender wird. Vielleicht denken wir uns auch, es ist eigentlich gar nichts los, ja, ein ganz ruhiges Kind, aber eigentlich hat es Angst. Beispielsweise, wenn die Eltern sich immer streiten oder so, das Kind nimmt sich immer mehr zurück, man denkt, eigentlich ist ja gar nichts, aber da ist vielleicht ganz viel. Und deshalb muss man sich so Verhaltensweisen eben immer sehr genau angucken, mit den Kindern je nach Alter ins Gespräch kommen, was dahinter steckt. Manchmal ist es eben Angst. Und dafür möchte ich so ein bisschen sensibilisieren mit diesen Kapiteln im Buch, dass man da genau hinschaut und einfach das vielleicht ausschließen kann an manchen Stellen, dass es Angst ist, aber das an anderen Stellen auch sieht. So ein Klassiker ist zum Beispiel, habe ich immer wieder, wenn Kinder frisch eingeschult sind, die eigentlich gar nicht groß aufgefallen sind vorher, dass sie plötzlich auffallen, weil die irgendwen treten oder irgendwem was wegnehmen oder so. Und dann ist es oft eine soziale Angst. Ja. Ne? Mögen die mich? Kann ich zu dieser Gruppe gehören? Darf ich mitspielen? Ich weiß nicht, wie ich in Kontakt komme mit den ganzen Kindern, die ich alle nicht kenne und die sich alle schon aus dem Kindergarten kennen. Ja. Und dann gehe ich hin und trete.
Ja. Ja, ist auch, was ich häufig sehe, ne? Dass dann tatsächlich, wie du sagst, dass es entweder schlägt es um, ne? Dieses Verstummen, also die Flucht oder in den Angriff. Und also gerade wenn das in der Schule plötzlich das Kind dann so, das Kind auch wird, was andere dann, das übergriffig wird, ne? Und wo man denkt, so, hä, wieso macht das das, ja?
Genau, und das ist ja bei einem selber auch nichts anderes. So dieser Klassiker, mein Kind war kurz weggelaufen, ich wusste nicht, wo es ist. Und ich brülle es dann zusammen, ist ja auch nicht Wut, sondern auch ganz viel Angst häufig, ne? Ja. Also das kann man sich bei sich selber auch so ein bisschen angucken. Das ist ja immer so der Clou im Buch, ne? Ich gucke auf spezifische Ängste auch und Verhaltensweisen und dann bitte ich die Leser und die Leserin auch bei sich selber hinzugucken, nicht nur beim Kind.
Ja, das finde ich so wertvoll, auch das mal zu sich in Erinnerung zu rufen. Was passiert bei mir eigentlich, dass wenn ich mit Leuten mit der Wut arbeite, bei Menschen, dann ist das ganz häufig ein Game Changer, wenn die sich daran erinnern oder erkennen, was passiert bei ihnen bei Wut. Ne? Also der Kontrollverlust zum Beispiel, ne? Oder das gleiche gilt auch bei Angst. Ah ja, was macht das eigentlich mit dir? Ah, okay, du wirst dann auch vielleicht wütend oder aggressiv, ja. Spannend, ne? Wenn du als Erwachsener das schon so stark fühlst und dich so hilflos fühlst und das so automatisch abläuft, wie ist das wohl für ein kleines Kind, ne? So. Ja, das finde ich sehr wertvoll. Okay, also wie wird denn mein Kind seine Angst los? Also das wäre dann die nächste Frage. Wie kann ich das, was kann ich genau tun, um damit das die Angst verliert?
Also im Grunde hängt das ja sehr vom Alter ab. Mhm. Ne? Habe ich auch sehr differenziert im Buch.
Richtig.
Je kleiner die sind, desto mehr brauchen sie uns einfach als Hilfe, einfach nur rein körperlich und sicherheitsmäßig. Mhm. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man mit ihm eben diese verschiedenen Strategien üben und besprechen und hinter die Ängste gucken, wie ich das eben für die Eltern auch beschrieben habe. Mhm. Also genauso, wie können die für ihren Körper sorgen, wie können die den Fokus wechseln, wie können die sich die Angstgedanken in Ruhe angucken und mal überlegen, ist das überhaupt realistisch, wovor ich da Angst habe? Was habe ich denn für Möglichkeiten, um über diese Schwelle, die ich spüre, zu schreiten und mal zu gucken, wie das so läuft? Das kann man mit den Kindern nach und nach angehen und wichtig finde ich da auch den Punkt, wir hatten im Vorgespräch für den Podcast, hatten wir das schon so ein bisschen, wenn man es einfach so anspricht, dann lassen sich die Kinder an vielen Stellen nicht drauf ein. Also es gibt Kinder, die sind da total offen, aber es gibt dann auch welche, die merken, das ist echt ein großes Thema für mich, ich will da gar nicht drüber reden, ich halte mir die Ohren zu, ich laufe weg, ich alber rum oder so, ich lasse das Thema nicht an mich ran. Und gerade dafür... Genau, das kommt auch dazu. Gerade dafür finde ich so wichtig, dass die Eltern auch bei sich hingucken. Denn das ist aus meiner Erfahrung häufig ein total gutes Mittel, über sich zu sprechen und nicht über das Kind, sondern, um bei diesem Thema zu bleiben, seine eigene Angst zu schildern und zu sagen, wo man heute Angst hat oder sich zurückzuerinnern, als man selber 5 war, was man da für Ängste hatte oder mit 15. Und das dem Kind zu erzählen oder vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu sprechen, während das Kind dabei ist, also dass es gar nicht merkt, es geht hier eigentlich hintenrum um mich, ne? Sondern Mama und Papa reden über ein Thema, das irgendwas mit mir macht. Und dann kommen die Kinder eher dazu, dass sie Fragen stellen, dass sie irgendwas wissen wollen, dass sie eigene Gedanken dazu teilen und dass man eben so das Thema an sie ranbringen kann. Das kann total gut helfen. Wenn die schon offener sind, dann finde ich es tatsächlich gut zu sagen, wir machen ein gemeinsames Projekt draus. Ich habe ja auch meine Ängste, du hast deine Ängste und wir gucken zusammen, wie wir das schaffen können, wie wir damit umgehen. Ich habe so einen Schritteplan entwickelt im Buch, den man anwenden kann. Genau. Und das kann man gemeinsam dann immer besser entwickeln. Natürlich, je älter die Kinder auch sind, aber auch mit Kleinen geht da schon viel. Da ist nur noch viel Management durch die Eltern natürlich dabei.
Was sind die 6 Schritte, wenn du sie kurz benennen willst?
Die 6 Schritte, die kriege ich auswendig nicht hin. Ich habe das Buch nicht da. Ich kann es nicht so aufzählen, weil es ist im Grunde das, was ich eben gesagt habe, ne, dass man sich selber erstmal das Ganze bewusst macht und dann nach und nach körperlich, kognitiv daran geht, das übt. Und es am Ende nochmal bespricht, um zu sehen, wie machen wir weiter. Das habe ich in 6 Schritte unterteilt.
Ja, ich kann mich an Wissen als ersten Schritt und Nachbereiten oder so als letzten Schritt.
Genau, ja. Ja, das Wissen ist das dieses grundsätzliche Verstehen von Angst. Also dieser Satz, ne, die Angst soll deine Begleiterin sein, aber nicht die Bestimmerin. Die macht dich ohnmächtig und du musst wieder in Macht kommen. Das sind so die Dinge, wo ich auch im Buch dann... im Grunde Impulse dazu gegeben habe, wie man den Kindern das erklären kann, je nach Alter, dass sie das gut verstehen, was Angst ist.
Ja.
Das ist natürlich eine wichtige Grundlage. Und dass man das nicht so ablehnt, dieser Klassiker von früher, man muss keine Angst haben. Angst ist für Angsthasen oder für Mädchen oder was da alles so für Sprüche gibt. Sondern dass man sich das wirklich anguckt, dass es eben was Normales ist und an vielen Stellen auch was Gutes.
Ja, das halte ich auch für sehr wesentlich mit Blick auf die Geschlechter, ne? Zuordnung von Gefühlen. Weil an manchen Stellen fehlt gerade den Jungs in der klassischen Erziehung, sage ich mal, tatsächlich ein gutes Gespür für Angst. Ne? Also wir hatten das hier tatsächlich in der Schule, wo dann ein Jugendlicher auf irgendeinen parkenden Güterwagen geklettert ist und dann von dem erschlagen wurde von diesem, also von dem elektrischen Schlag von dem, von der Überspannleitung. Ne?
Ah, okay, oh Gott. Ja.
Mhm. Und das, da stehen überall Schilder, das ist verboten und so.
Mhm.
Und gibt vielleicht auch eine Vorsicht vor solchen Dingen, aber wenn dann das nicht gar nicht da ist, es ungeübt ist, das Gefühl für Angst, mhm. dann kann das im schlimmsten Fall zu sowas führen, ne? Also einfach auch, ne? Also Mutproben dann einfach ausarten, sage ich mal. Ne? So.
Mhm.
Kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt anerzogen ist oder vom Hormonspiegel der Männer, ne? So, aber wir wissen einfach, dass bei, aus den Statistiken, dass junge Männer einfach häufiger verunglücken mit dem Auto oder mit dem Motorrad, ne, als das bei Frauen mhm. der Fall ist. Und mhm. da finde ich einfach ein gesundes Gefühl, Vorsicht, sage ich mal, ist da ganz gut, ne, so für die.
Ja, und auch sowas, so ein positiver Blick da drauf, ne?
Richtig,
dass genau, man das ja. nicht so abwertet. Das mhm. hat ja auch dazu.
Genau, ne, dass man einfach sagt, ah ja, wenn ich da so ein Gefühl mhm. habe, ist es vielleicht ganz gut, das auch wertzuschätzen und als zu sagen, ich muss da jetzt drüber, weil ich darf das nicht fühlen.
Genau,
und dann gehe ich
vor der Gruppe
näher.
Dazu zu stehen.
Ne? Genau, und gehe noch ein Stück näher an die Dachkante ja. dran. Ne, so.
Mm. Mhm.
Ja. Also das wünsche ich uns Männern und Jungs einfach, dass wir da auch ein bisschen einen besseren Zugang haben. Ne? Was nicht heißt, dass man in die andere Extrem verfällt und sich von der Angst bewältigen lässt, sondern einfach, dass man, wie du sagst, als Begleiterin hat. Ne? Als,
ja.
Als treue Dienerin. Ne? So.
Genau.
Du hast schon gesagt, altersabhängig, wie ist das, wie spreche ich denn, in welchem Alter, wie, ich weiß, im Buch ist es sehr differenziert aufgeführt, aber wenn mhm. du es grob machen könntest, wie spreche ich mit den Kindern über die Angst?
Also je kleiner die sind, desto mehr muss ich natürlich bei ihnen bleiben
mhm.
und ganz konkret in dem Moment.
Ne? Also was heißt das für ein Beispiel, wenn ich da jetzt, habe ich ein Kita-Kind?
Genau. Ne? So
wie würde ich da wenn die haben Angst plötzlich, ne? Also das beginnt ja irgendwann, wenn diese Fantasie so einsetzt, ne, dann beginnt ja oft mhm. auch diese Angst für Gespenster oder keine Ahnung was, ne? Und Einbrecher, ne? Und
genau,
wie da muss man da konkret drüber oder irgendwelche wilden Tiere, ne?
Ja, also dann wirklich bei dem Kind bleiben, ne? Was, mhm. was fühlst du und mhm. Wie, wo hast du das erlebt? Was mhm. könntest du tun? Ne? Mhm. dass man ganz konkret so an den Situationen dranbleibt und auch nicht 3 Wochen später nochmal kommt und das wieder hochholt, wenn es vom Kind ja. nicht kommt oder so, ne? Sondern wirklich zeitnah. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann man eben auch andere Personen einbeziehen, weil dann der Perspektivwechsel klappt.
Mhm.
Desto reflektierter kann man werden, kann eben auch sagen, du, lass uns mal Statistiken angucken, wie mhm. wahrscheinlich mhm. das überhaupt ist. Ne? Also das, man kann immer ja unkonkreter werden im ja. Grunde über die Zeit. Und das macht es so spannend, auch mit älteren mhm. Kindern daran zu arbeiten und macht es dann natürlich auch möglich, dass man seine eigenen Ängste irgendwann mal mhm. ein bisschen mehr auf den Tisch legt.
Ah ja. Und wenn ich jetzt so ganz konkret habe, ein mhm. Kita-Kind, was Angst hat vor dem klassischen Monster im Zimmer oder irgendwas oder der Hexe mhm. oder was auch immer, keine Ahnung, Darth Vader, ne? Ich weiß nicht, was je nachdem, das wird ja oft auch medial befeuert, die Ängste. Oder
ja, klar.
Packt sich die Angst drauf. Klassischerweise würde ich sagen, es gibt keine Monster so. Oder man guckt dann mhm. auch vielleicht noch unter dem Bett nach und überall nach. Was hast du vielleicht noch für Tipps oder Herangehensweise?
Genau, in dem Alter ist es ja so, dass viele Themen einfach noch gespielt werden zur Verarbeitung mhm. und nicht besprochen. Mhm. Und dass die Kinder eben in dieser magischen Phase stecken, mhm. wie du das sagst. Ne? Und da ist es total okay, weil das meistens ist das was hochgeht und dann wieder abflacht und mhm. Dann ist das Thema vorbei. Auch diese magische Phase zu nutzen. Ne? Also es ist total in Ordnung, mit dem Kind was zusammenzukochen und das ist Anti-Monster-Spray und das Kind versprüht mhm. es selber oder so. Ne? Mhm. Das kann man dann schon auch machen.
Ja.
Da muss es nicht eben ganz weit weg sein vom Kind, mhm. ne, sondern so ganz mhm. nah dran und direkt was tun können. Das ist total in Ordnung. Da muss ich, also da kann ich so ein Kleinkind ja manchmal gar nicht erreichen, wenn ich sage, es gibt keine Monster.
Richtig.
Das kann das an manchen Stellen einfach noch nicht fühlen, dass das so ist.
Ja.
Und dann bleiben die Gefühle ja so. Und mhm. Deswegen muss man dann gucken, was ist in der Zeit sinnvoll. Wenn das natürlich mit 7 mhm. immer noch so ist, muss man ein bisschen anders gucken. Oder wenn es ja. jetzt nicht die Monster sind, sondern konkret beim Nachbarn wurde eingebrochen,
mhm.
Dann muss man eben auch ganz konkret gucken, wir haben hier diese Schlösser an den Fenstern und das, und wir schließen zweimal die Tür ab und wir lassen das Licht an und dass man da so ein bisschen mehr tatsächlich ins Machen kommt ohne Magie.
Okay, also bei kleinen Kindern, die in der magischen Phase sind, könnte ich das spielerisch nutzen, aber wenn ich das aus ihrer Welt herausnehme und quasi sie da auch drin gestalten lasse, so, ne?
Genau. Ja, also allein dieses Gestalten finde ich immer wichtig, ne? Je älter die werden sowieso, aber gerade da kann man eben dieses Spielerische noch nutzen, weil sie eben noch nicht so, wie wir jetzt uns ganz viel unterhalten würden darüber, ne? Wenn wir jetzt Angst hätten über vor Einbruch oder sowas.
Ja, ich erinnere mich gerade daran, dass ich als Kind, älteres Kind, es war Ende Grundschule, würde ich mal sagen, ich hatte tatsächlich Angst nicht vor Gespenstern, sondern vor Ghouls, ne? Und Zombies.
Ja,
was
so
daran lag,
dann,
zum einen, ne, dass mir ein älterer Freund, John Sinclair, Kassetten vorgespielt hat, die nicht altersgerecht waren für mich. Mhm. Und zum anderen, dass ich aber tatsächlich auch, dass wir manchmal alleine zu Hause waren, abends, was mich aber besorgt hat. Ne? Ich habe mit meiner Schwester letztens geredet, die sagte, nee, sie hätte gar keine Angst, ich war ja da. Ne? Der Große war ja da.
Ja, okay.
Dass der Große Angst hatte, das hat sie gar nicht mitbekommen. Mhm. Sie wusste einfach, da ist jemand Größeres. Fand ich total süß. Da dachte ich mir, hä? Ich dachte, wir beide hatten Angst. Nee, ich hätte keine Angst.
Ach, schön.
Das ist, finde ich, wieder, zeigt ja auch, wie subjektiv diese ganze Wahrnehmung ist, ne? Und wie viel.
Das stimmt. Und also vielleicht ein Tipp noch, der mir gerade noch einfällt für die Kleinkinder, was auch immer gut ist, ist eben das spielerisch zu nutzen, weiß ich nicht, wenn man Playmobil-Figuren oder Plüschtiere oder irgendwas benutzt und da gibt man den Kindern Macht. Da können sie den Einbrecher verhauen oder das Monster einsperren oder so. Das gibt denen auch Kraft.
Das heißt, dann gar nicht in der Situation würdest du spielen, sondern dann vielleicht am nächsten Tag nochmal das Nachspielen mit Playmobil und.
Genau, wenn das vom Kind kommt, ne? Dann, dass man das dann einfach auch nutzt und dass man ihm in dem Spiel die Macht gibt, jetzt können wir es anders machen. Selbst wenn bei uns eingebrochen wurde, ne? Jetzt verhauen wir die und jetzt melden wir die der Polizei oder irgendwas.
Und das ist gut, bei Playmobil gibt es immer ganz viele Polizeiautos.
Ja, genau. Das stimmt. Stehen die Kinder ja auch sehr drauf, ne?
Stimmt, ja. Ist eine große Faszination, ja. Zum Abschluss, was ich auch schön fand, war, an einer Stelle sagst du, Angst kann auch Spaß machen, ja. Das ist ja für Menschen, die unter Ängsten leiden, ja häufig völlig weit weg. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Wieso kann denn Angst Spaß machen? Ich finde das super.
Genau, also Angst kann ja Spaß machen, wenn man zum Beispiel eine gute Geschichte liest oder einen guten Film guckt. Das war mit meinen Kindern so, dass ich hatte so einen Standardsatz, wenn wir irgendwas geguckt haben, Kinderfilme gehen immer gut aus. Und das hat die so mitgenommen, dass sie eben da auch die Angstmomente, ne, wo es um den Hauptcharakter geht, dem passiert gleich irgendwas oder so, dass sie das gut aushalten konnten. Und dann ist das natürlich ein Lieblingsfilm geworden, den sie 200 Mal geguckt haben oder so. Und das Gleiche ist ja auch, weiß ich nicht, Kirmes, ne? Geisterbahn oder Kettenkarussell, wo man ein bisschen fliegt oder wo irgendwas schneller geht oder so. Oder Schlittenfahren, einen steilen Abhang runter. Weiß ich auch, habe ich Fotos von meinen Kindern auf dem Schlitten, Panik, und wenn sie unten ankommen, große Freude und Stolz und dass sie das geschafft haben. Das ist so ein bisschen, fand ich wichtig, das mit den Kindern auch zu thematisieren eben, dass man Angst nicht so ablehnen muss, ne? Sondern dass es auch was ist, was eben ja zum Leben dazugehört und auch Dinge gut machen kann. Na, so eine einfache Bahn durch den Wald ist ja nicht so spannend wie eine Achterbahn.
Wie ist das? Ist das auch etwas, wo wir was üben können, wenn wir eine Geschichte hören oder sehen oder lesen, wo es so spannend ist, ne, dass wir quasi dann den Umgang damit spüren, weil wir in der Geschichte geht es immer gut aus? Wir das dann auf eine Weise trainieren, so ein bisschen, das Gefühl?
Zuversicht spielt da natürlich so ein bisschen rein, ne? Oder auch andere Situationen, wo wir einfach merken, wir konnten das bewältigen oder jemand anderes konnte das bewältigen. Das ist ja so wichtig, damit man sich eben mit Vorbereitung immer wieder den Angstauslösern stellt und nach sind es dann keine Angstauslöser mehr oder zumindest nicht mehr in der Intensität.
Ja, Inke, vielen Dank für die vielen, vielen Tipps hier und vor allem auch in deinem Buch Deine Angst, meine Angst. Also für jeder, der sich ein bisschen angesprochen fühlt, große Empfehlung. Deine Angst, meine Angst ist sehr fein und detailliert ausgearbeiteter Ratgeber, der erstmal im ersten Teil wirklich die Angst aufschlüsselt und dann wirklich an vielen, vielen Beispielen das durchexerziert. Ne? Die Angst vor der Schule, die Angst vor Monster, keine Ahnung, es wird alles, ne? Alle typischen Ängste werden durchgegangen und du wirst an die Hand genommen, wie du das von Inke kennst, wenn du sie schon kennst. Dafür ein großes, großes Dankeschön und an der Stelle auch, es gibt auch ein Buch für die Kinder, Ups, ich habe Angst, von Inke, das ist quasi dann, wie man auch ins Gespräch kommen kann mit dem Kind. Genau, ich weiß nicht, ob das, wann erscheint das? Ups, ich habe Angst.
Die erscheinen gleichzeitig.
Ah ja, okay.
Genau, gut, beide ja, am 27.02.
Genau, also die beide draußen, genau. Wenn der Podcast draußen ist, ja. Mhm. Genau, große Empfehlung, sind auch gute Bücher. Das andere ist auch ein super Buch zum Verschenken. Also kann man auch gleich mehrere Bücher kaufen und dann...
Genau, man, das Obstbuch hat die eine Kindergeschichte mit drin,
genau,
ne, die man wirklich mit den Kindern lesen kann und ja, dann noch Rat dazu, wie man mit ihnen dazu ins Gespräch kommt.
Mhm. Ja, super. Mhm. Also große Empfehlung, wenn ihr was sucht, kann man auch gut sich zu Hause hinlegen, dann hat man immer ein Geschenk, wenn man mal schnell eins braucht. Ja, Inke, vielen, vielen Dank. Wo bist du zurzeit am meisten im Netz unterwegs? Wo kann man dich sehen, auch vielleicht live?
Inzwischen bin ich am meisten bei Instagram, auch viel im Austausch mit den Followern und Followerinnen da. Das ist ganz schön, auch zum Thema Angst jetzt immer mal wieder, ne, weil es ja auch so phasenweise Themen gibt, wie Einschulung oder sowas. Das findet man da und ansonsten auf meiner Homepage unter dem Reiter Termine könnt ihr sehen, ich bin dieses Jahr ordentlich unterwegs, aber es sind auch immer noch viele Online-Termine, also selbst wenn man nicht so reisen kann mit kleinen Kindern, gibt es auch einige Veranstaltungen zum Thema Angst für Eltern, aber auch für pädagogische Fachkräfte. Genau, einfach mal reingucken.
Super, Links packen wir wie immer in die Shownotes. Danke dir auch dafür, jetzt zu meinen letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle und bei dir immer wieder abwandle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wovor hattest du eigentlich Angst, wenn du es teilen möchtest?
Also ich war grundsätzlich sehr ängstlich, sehr schüchtern, sehr still. Und ich glaube, meine größte Angst war tatsächlich so die soziale Angst, mich zu äußern, Menschen anzusprechen. Da war ich als Kind wirklich so an Mamas Rockzipfel.
Wo hast du Mut gelernt in deiner Kindheit?
In meiner Kindheit.
Oder wo warst du mal richtig mutig?
Ja, also ich glaube, tatsächlich war das Beste für mich, ich musste durch die Trennung meiner Eltern, Umzüge und so mehrfach die Schule wechseln. Und die letzte Schule, wo ich dann auch, weiß ich gar nicht mehr, 7 Jahre oder so am Ende war, bis zum Abi, die hatte ein unfassbar warmes Umfeld. Und da hatte ich so ein bisschen... glaube ich, konnte ich meinen Mut finden und habe mich dann engagiert im Schülerrat oder für irgendein Thema in der Theater AG und solche Dinge. Obwohl ich ansonsten an vielen Stellen immer noch sehr zurückhaltend und ängstlich war. Aber das war so ein gutes Umfeld, glaube ich, um so ein bisschen aus mir, ja, so ein bisschen zu wachsen.
Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, was sie bei Angst tun oder nicht tun sollten, oder wie sie ihr Kind stärken können. Ja. Welche wären das?
Also zum einen immer hingucken, was steckt dahinter, was ist meine Geschichte dabei. Na, das ist also grundsätzlich so diese Selbstreflexion, finde ich immer ganz wichtig. Dann so die andere Schiene, dass man den Kindern diese Gefühle nicht abspricht. Die sind ja da, na, und man muss irgendwie damit umgehen lernen. Und dass man für sein Kind einsteht, auch an vielen Stellen. Denn, wie gesagt, Angst ist da und einfach konfrontieren oder jetzt stell dich nicht so an oder so ist eben keine nachhaltige Lösung. Sondern manchmal braucht es eben Zeit. So der Klassiker ist wirklich Einschulung, was bei Kindern immer mal wieder mit großen Ängsten auch verbunden ist, wo ich dann immer sage, die gehen mindestens 10 Jahre zur Schule. Es ist jetzt kein Ding, wenn wir mal 3 Monate eingewöhnen müssen, auch in der Schule. Dann ist das einfach so. Und das muss nicht nach einer Woche laufen, sondern die Angst muss gut bewältigt werden.
Also was steht dahinter, auch bei mir? Dann das letzte war
nicht die Kinder ansprechen.
Und genau. Das zweite war genau das, die Gefühle nicht absprechen, sondern ernst nehmen, ja.
Ja.
Ich danke dir, Inke.
Gerne.
Das war die Folge mit Inke. Was bleibt mir da noch zu sagen, außer die große Empfehlung, in ihre Bücher reinzuschauen, Deine Angst, meine Angst, Der Ratgeber und die beiden Bücher Ups, ich habe Angst und Ups, ich komme in die Schule. Große Empfehlung, das sind auch wunderbare Geschenke, finde ich, die man gut weiter schenken kann. Zu Angst gibt es, wie gesagt, auch von uns, also von Anando und mir im Juli hier in Köln ein Seminar, Wut und Angst bei Kindern begleiten. Wenn du dich für die Wut interessierst deines Kindes, dann der große Wutkurs Wut mach's gut, das Wutprogramm. Oder die Meisterklassen jetzt im März. Alles findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Und danke, dass du eingeschaltet hast. Danke für dein Elternsein, für dein Dasein. Alles Liebe dir und einen guten Start in diesen Tag.